Herzlich willkommen zurück bei uns im Lokalmagazin. Hier am Mikrofon ist Amalia und meine liebe Co-Moderatorin Viviane. Und wir haben unsere beiden Gäste hier im Studio. Und ich möchte euch zuerst einmal bitten, euch kurz vorzustellen.
Hallo, guten Morgen. Ich bin Lisa Unterberg und ich bin die Initiatorin von der Initiative Pusteblume. Ich lebe mit meiner Familie in Reutlingen.
Ich bin Aysun und Mutter von 2 Kindern und 4 Sternenkindern.
Schön, dass ihr heute bei uns seid. Vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid und dass dieses Gespräch hier zustande kommt. Wir möchten jetzt gerne direkt an Lisa fragen, wie es denn zur Gründung der Initiative gekommen ist.
Also es gab 2 Auslöser. Der eine liegt schon ein paar Jahre zurück. Ich habe im Frühjahr 2020 eine Tochter relativ in der Mitte der Schwangerschaft nach einer pränatalen Diagnose stillgeboren. Und bin da ganz persönlich mit dem Thema in Kontakt gekommen. Und dann hat das so ein bisschen eine Zeit gedauert. Und mir ist einfach bewusst geworden, welche Lücke wir eigentlich bei diesem Thema in unserer Gesellschaft und auch im medizinischen Versorgungssystem ein Stück weit haben. Und habe gesagt, es muss möglich sein, dass wir Familien gut begleiten, gut beraten in solchen Situationen, also in Ausnahmesituationen während Schwangerschaft und rund um die Geburt. Das ist nach einer pränatalen Diagnose oder nach einem Tod des Kindes während der Schwangerschaft oder rund um die Geburt. Und habe da jetzt einfach sozusagen so persönlich den Impuls gespürt, da müssen wir eine Struktur aufbauen hier in der Region Reutlingen, Tübingen, weil das Thema ein Drittel aller Frauen betrifft. Also jede dritte Frau ist mit diesem Thema in der Regel konfrontiert. Und ein Drittel dieser Frauen gehen mit einer psychischen Belastungsstörung daraus, eine posttraumatische Belastungsstörung oder eine Depression, die sich daraus entwickelt. Und ich glaube, dass wir mit einer guten Beratung und Begleitung gerade am Anfang diese Erkrankungen oder diese Sachen verhindern können.
Wir müssen die Zuhörer auch erwähnen, dass ihr seid zum Radio gekommen. Wir würden uns interessieren, wo habt ihr euch kennengelernt und wie seid ihr zum Radio gekommen?
Ich bin vor 3 Jahren zuletzt im Radio gewesen, habe hier 4 gemacht. Und ich habe einen Rückbildungskurs für Sternenkinder bei der Birgit gemacht. Den Nachnamen habe ich gerade nicht im Kopf.
Reinhard.
Genau. Und habe ihr davon erzählt, dass es mir total wichtig ist, dieses Tabuthema Fehlgeburten aufzubrechen und ich das Gefühl habe, dass einfach darüber gesprochen werden muss. Und daraufhin hat sie mir von der Initiative Pusteblume erzählt und gefragt, ob sie meinen Kontakt weitergeben darf. Und daraufhin, genau, ist der Kontakt entstanden.
Und wir sind hier, oder ich bin hier, weil ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir über dieses Thema sprechen und dass wir aus dem Tabu rauskommen, dass wir darüber erzählen, wie viel Liebe in diesem Thema steckt, weil jedes einzelne Kind, das da auf die Welt kommt, sehr innig von den Eltern geliebt wird. Und weil ich glaube, dass wir an den Punkt kommen müssen, dass Eltern vor einer möglichen Diagnose oder vor einem möglichen Befund schon davon wissen, dass es die Möglichkeit gibt, dass ihr Kind nicht lebend auf die Welt kommt und dass es aber auch eben Möglichkeiten gibt, gut begleitet durch so eine Phase zu kommen.
Also, dass ihr darüber aufklärt, dass es eben diese Angebote gibt und dass ihr diese Arbeit macht und auch darüber aufklärt, wie du gerade schon gemeint hast, dass zu Beginn der Schwangerschaft auch eine gewisse Präsenz da ist, mit dem, dass man sich damit auseinandersetzt, was auf einen zukommen könnte.
Genau, weil jedes Mal, wenn ein Herz anfängt zu schlagen, ist das Potenzial da oder eigentlich die Sicherheit da, dass es auch wieder aufhören wird zu schlagen. Und ob das jetzt nach 80 Jahren passiert oder nach 5 Wochen, das haben wir nicht in der Hand. Und das wird ganz häufig, also ich glaube, wir alle wissen das so ein bisschen, in den ersten 12 Schwangerschaftswochen spricht man erstmal nicht, weil das könnte ja sein, dass da was ist. Dass so klug ist, nicht drüber zu sprechen, zweifle ich an. Da gibt es so ein ganz komisches Gefühl, aber so ein bisschen die Sicherheit, naja, uns wird es schon nicht treffen. Und die Zahlen sprechen tendenziell dagegen. Also es betrifft viel mehr Menschen, als wir denken und fühlen. Und unterm Strich, also wir sind so schlecht in Statistik, wir Menschen, hat man ja immer das Gefühl, ist 50-50, ne? Entweder es trifft uns oder es trifft uns nicht.
Und mit welchen KooperationspartnerInnen arbeitet ihr denn bei eurer Initiative auch zusammen in eurer Arbeit?
Wir arbeiten gerade daran, ein Netz zu stricken. Wir sind gerade in Gründung begriffen, also noch relativ am Anfang. Wir sind gerade dabei, ein Netz zu stricken, weil wir uns bewusst darüber sind, dass eine gute Begleitung und Beratung von Familien nur in einem ganz engen Netz passieren kann. Das sind einerseits überregionale PartnerInnen, also Initiativen, die zum Beispiel Kleidung für Sternenkinder nähen und uns zur Verfügung stellen, oder auch so eine Stiftung wie Dein Sternenkind, die Sternenkindfotografie in Deutschland machen. Aber auch ganz viel mit regionalen und lokalen Partnern, zum Beispiel der ambulante Hospizdienst in Reutlingen, natürlich die Kliniken, die anderen Akteure, die im Bereich der Schwangerschaftsberatung da sind, einerseits eben die frühen Hilfen vom Landkreis, aber auch Diakonie, Caritas, Pro Familia, und natürlich auch solche Menschen wie Hebammen, Bestatter, also es ist ein ganz buntes Feld, im Idealfall auch die Medien wie heute, die wir einfach für dieses Thema sensibilisieren wollen und gucken wollen, wie kriegen wir es gemeinsam hin, diese Familien gut zu begleiten.
Du hast uns heute auch was mitgebracht. Wir sehen das für uns vor uns. Unsere ZuhörerInnen können das jetzt natürlich nicht sehen, aber vielleicht möchtest du kurz gerne beschreiben, was du dabei hast.
Also das, was ich dabei habe, ist einerseits ein Schlafsack, der ist vielleicht so, ja, so groß wie mein Unterarm, wenn ich so die Höhe sehe. Da ist ein kleiner Bär drauf, das Ganze ist türkisgelb, und einen kleinen Umhang. Das ist so ein Beispiel für Kleidung, die von Ehrenamtlichen genäht wird, und die Eltern Kinder anziehen können, die eben in der Mitte, das ist jetzt so die Größe für kurz vor der Mitte der Schwangerschaft ungefähr, wenn die geboren werden oder versterben, weil dieser Moment des einem Kind etwas anziehen, das ist für ganz viele Eltern so ein total toller Moment von Elternschaft. Ja? Und das ist ja der erste Punkt. Also diese Menschen sind Eltern. Ja? Genau, das ist so ein Moment in meiner Begleitung, dass ich frage, wenn es auf eine Geburt zugeht, auch auf eine stille Geburt, was wollt ihr eurem Kind danach anziehen? Ganz viele Eltern brauchen diese Dinge nicht, weil die selber nach einem positiven Schwangerschaftstest schon ein Body gekauft haben oder ein Jäckchen gekauft haben oder eine Einschlagdecke. Und das ist natürlich total schön, wenn man das Kind da reinbetten kann. Aber wir haben eben auch Dinge bei der Initiative Pusteblume, die wir kurzfristig Eltern zur Verfügung stellen können, damit sie ihr Kind in passende Sachen kleiden können.
Wir müssen auch zeigen, dass wir haben uns ein bisschen früher getroffen und wir haben sehr viel gesprochen über unterschiedliche Themen. Und du hast auch das Thema und das Wort Erinnerung thematisiert da draußen im Zusammenhang mit dem Kleidung. Also welche Rolle spielt die Erinnerung bei Trauer zum Beispiel?
Genau, wir wissen aus unterschiedlichen Kontexten, dass gerade für den Verlauf von Trauer Erinnerung eine ganz große Rolle spielt. Ja, dass ich mich erinnern kann, was haben wir zusammen erlebt, was waren gute Momente. Und die besondere Herausforderung bei Eltern von Kindern, die während der Geburt sterben, ist, dass wir eben mit denen nicht schon 60 Jahre durch die Welt gelaufen sind und Erinnerungen sammeln konnten, sondern häufig nur eine kurze Zeit hatten. Und in unserer Beratung versuchen wir immer wieder, Momente zu initiieren, die Erinnerungen schaffen. Also die Frage zu stellen, was wollt ihr mit einem Kind, das möglicherweise schon nicht mehr lebt, aber noch im Bauch ist, was wollt ihr noch zusammen erleben? Und dann auch rund um die Geburt oder auch Bestattung von Kindern zu gucken, wie können schöne Fotos gemacht werden? Wie können wir Erinnerungsstücke, wie zum Beispiel Hand- oder Fußabdrücke, schaffen? So, dass Eltern auch da rausgehen können und sozusagen ein Paket haben, an das sie sich mit einem guten Gefühl und mit Liebe verbinden können, weil das ein Stück weit in der Trauer dann auch ein bisschen trägt.
Dazu gehören ja dann auch die Fotos von Sternenfotografen. Mhm. Das ist natürlich auch eine Art von Erinnerung.
Und das sind, also man stellt sich das jetzt, es lohnt sich das mal zu googeln, Dein Sternenkind, das ist eine Stiftung, die deutschlandweit jedes Jahr über 4.300 Kinder, glaube ich, im letzten Jahr fotografiert, die rund, also in der ganzen Schwangerschaft oder rund um die Geburt sterben. Und das sind einfach unglaublich tolle Bilder, die unter die Haut gehen, weil sie einfach die Schönheit von jedem einzelnen dieser Menschen zeigen, von jedem einzelnen Kind, weil sie zeigen, in was für einer Liebe diese Kinder irgendwie geboren und angesehen werden. Und natürlich ist das, also das sind professionelle Fotografen, die das ehrenamtlich machen, in einem Notfallrufsystem sozusagen, eine sehr aufwendige Infrastruktur, und die schaffen es tatsächlich relativ zügig bei den Familien zu sein. Und das sind einfach ganz tolle Erinnerungen. Und auch dann zum Beispiel Fotos. Ich erinnere mich jetzt an ein Foto mit kleinen Füßchen von einem Kind, das sehr früh in der Schwangerschaft geboren worden ist. Und die Eltern haben gesagt, daraus machen wir jetzt eine Geburtskarte. Mhm. Da hatten die vorher gar nicht dran gedacht, dass man auch für ein Kind, das irgendwie am Anfang der Schwangerschaft tot geboren wird, und haben diese Geburtskarte rumgeschickt, weil es einfach ein tolles Bild und ein tolles Zeugnis dafür war. Wir sind Eltern, wir haben ein Kind und wir haben einen Platz für dieses Kind, denn für mich bedeutet Elternschaft, einen Platz für das Kind auf der Welt zu finden. Wir haben einen Platz für dieses Kind gefunden und das gehört dazu.
Du hast es eben schon angesprochen, dieser Aspekt des Elternwerdens und des Elternseins. Das steht bei euch ganz, ganz im Mittelpunkt eurer Philosophie vielleicht auch. Möchtest du da vielleicht noch etwas ausführen?
Ja, das ist ja gesellschaftlich irgendwie total schwierig, weil ganz häufig kriegen Eltern zu hören, naja, das war jetzt noch kein richtiges Kind, ne? Fünfte Schwangerschaftswoche, das war irgendwie ein Zellhaufen. Aber dahinter steht ja die Frage, wann beginnt eigentlich Elternschaft? Und für mich beginnt Elternschaft in dem Moment, in dem Menschen, egal ob jetzt Männer oder Frauen oder wie auch immer, in dem Moment, wo Menschen anfangen, sich um ein Kind zu sorgen. Das ist für mich der Anfang von Elternschaft. Und das kann der positive Schwangerschaftstest sein, das kann aber auch ein Kinderwunsch sein. Das ist der Moment, ab dem Moment sind Menschen Eltern. Und ab dem Moment trauern sie auch um ein Kind. Ja, trauern sie um eine Zukunft mit dem Kind. Trauern sie darum, dass sie mit diesem Kind nicht den Wasserspielplatz um die Ecke besuchen werden und dass sie dieses Kind nicht irgendwann zum Traualtar führen werden. Ja, das, und da ist es vollkommen egal, ob das Kind 5 Wochen oder ob die Schwangerschaft 5 Wochen gedauert hat oder 30 oder ob das Kind 15 ist. Die Trauer ist, glaube ich, sehr gleich. Und das anzuerkennen ist für ganz viele Eltern erstmal eine Erleichterung, dass sie, okay, ich darf trauern. Ja, natürlich, ihr habt euer Kind verloren oder euer Kind ist gestorben. Natürlich dürft ihr trauern. Und das eröffnet dann Räume eben auch wieder selbstgestalterisch, selbst zu gestalten, diesen Abschied zu gestalten, die Trauer zu gestalten.
Also du hast ein bisschen thematisiert, dass Trauer nicht für alle einfach ist, also dass es, die Leute sprechen nicht gerne drüber. Und wie ist deine Meinung nach in Deutschland?
Ich glaube, wir haben in Deutschland, also oder ich kann es gar nicht kulturell sozusagen vergleichen, aber wir haben an vielen Stellen eine Kultur, dass wir das sozusagen grandios verdrängen und überhaupt nicht drüber sprechen und überhaupt nicht drüber nachdenken. Und das macht es natürlich umso schwerer, wenn der Fall dann eintritt. Ja? Weil wir ganz häufig nicht wissen, in welchen Ritualen trauern wir, weil wir gar nicht wissen, was ist eigentlich angemessen. Also ne, was sage ich einem Kollegen, einer Kollegin, wo ich jetzt über den Flurfunk gehört habe, dass sie irgendwie das Kind Anfang der Schwangerschaft verloren hat. So, ja. Und das macht, das setzt auf dieses Thema eben, dieses große Tabu führt dazu, dass wir auch uns überhaupt nicht emotional verbinden können. Ja, dass wir in so einer ganz großen Hilflosigkeit drinstecken. Ich erlebe gerade an ganz vielen Stellen, dass sich das ändert, dass wir sowas wie eine aktive und auch ein Stück weit junge Trauerkultur sich entwickelt an vielen Stellen. Das ist in den Anfängen gerade noch. Aber das ist natürlich auch eine gesellschaftliche Sache. Also wenn wir sozusagen zurückgucken, ne, das ist noch nicht so lange her, dass tatsächlich große Anteile von ganzen Generationen im Krieg verstorben sind. Ich glaube, das spielt eine Rolle. Und dann natürlich auch die Frage, dass, wie gehe ich persönlich mit sowas um? Welche Tabus oder welche Traumata gibt es auch in meiner Familie? Was wurde immer verschwiegen? Und da ist natürlich das Thema Kinder, die in der Schwangerschaft versterben, ein ganz essentielles, weil das betrifft einfach jede dritte Frau. Ja? Und das ist auch so ein Anteil, wo wir sagen, okay, einmal Augen aufmachen oder so ein bisschen die Tarnkappe heben, dass wir anfangen können, darüber zu sprechen. Und im Übrigen, die Gespräche, die ich führe, seitdem ich mit diesem Thema bin, ist toll. Also wir kriegen ganz viele Geschichten, ganz viele ganz intensive Situationen, wo plötzlich jemand sagt, oh, ich hätte dich vor 12 Jahren gebraucht. Und das ist auch diese Geschichten empfinde ich als ein ganz großes Geschenk, als eine ganz große Bereicherung.
Du hast eben gerade, das ist mir im Gedächtnis geblieben, gemeint, ich darf trauern. Also, dass wir in Deutschland fast dieses Gefühl haben, ich brauche eine Erlaubnis von außerhalb, mir diesen Raum und die Zeit zu nehmen. Und das finde ich so schön, dass das bei euch, bei eurer Arbeit im Mittelpunkt steht, diesen Raum zu schaffen und auch den Eltern zu sagen, es ist völlig menschlich und normal, dass ihr jetzt trauert und dass ihr die Zeit euch nehmt, die ihr da braucht. Weil von außen ganz, ganz häufig, so habe ich das in meiner persönlichen Wahrnehmung entdeckt, dass dieses ist nicht immer bös gemeint, aber dieses kommt, ach, jetzt ist doch schon lange genug Zeit verstrichen, time to move on. Diese Art von Haltung trifft man tatsächlich ziemlich häufig. Wie siehst du das oder wie seht ihr das?
Ich glaube, dass Frau eben ganz oft das Gefühl vermittelt bekommt, stark sein zu müssen. Mhm. Also, und dann eben nicht trauern zu dürfen, weil nicht drüber gesprochen wird, weil Frau nicht weiß von anderen Geschichten, also von anderen Fehlgeburten. Und dadurch, wenn es einen dann trifft, dann so, oh, und dann man denkt, man ist selber falsch oder es hat irgendwas an einem selber nicht gestimmt und deshalb auch Angst hat, drüber zu sprechen und dadurch auch nicht trauern kann oder möchte. War das jetzt zu kompliziert ausgedrückt? Sorry.
Ich glaube, das, was da mit drin steckt, ist dieses Frauen stillmachen durch das Tabu und unterschwellig das Thema Schuld, irgendwie das immer so ein bisschen mitschwingt. Dabei, das muss man ganz klar sagen, ne, das sind so komplexe Vorgänge, wenn ein Leben entsteht, da kann man irgendwie nicht von Schuld sprechen. Ja? Das hat nichts, absolut, in der Regel nichts mit Ernährung oder damit zu tun, dass ich jetzt doch nochmal tanzen war oder ganz am Anfang noch einen Cocktail getrunken habe, weil ich nicht wusste, dass ich schwanger bin. Damit hat es nichts zu tun. Ja? Also das muss man sich immer wieder deutlich machen, weil das erlebe ich auch in der Beratung immer wieder, ne, dass da irgendjemand kommt und sagt, jetzt nimm mal ein paar Vitamine, dann wird das wieder gut. Mhm. Oder hättest du mal Fleisch gegessen während der Schwangerschaft, wäre das nicht passiert oder so.
Vorwürfe,
das ist,
ja.
Genau, Vorwürfe, das ist großer Quatsch. Und dann ist es natürlich auch sozusagen in unserem Medizinsystem, gerade bei frühen stillen Geburten, gar nicht so richtig vorgesehen, weil wir haben keinen Mutterschutz, zum Beispiel nach Fehlgeburten in Deutschland. Da gibt es gerade Initiativen, die sich für einen gestaffelten Mutterschutz bei der Politik einsetzen. Aber das heißt, Frauen sind darauf angewiesen, dass sie krankgeschrieben werden. In der Regel sind sie beim Gynäkologen in Behandlung. Der kann sie so 1 bis 2 Wochen nach einer frühen Fehlgeburt, nach einer frühen stillen Geburt krankschreiben. Danach hat er sozusagen keine gynäkologische Indikation, also Krankheit mehr. Und dann müssen die Frauen zum Hausarzt, zum Psychiater, so werden so ein bisschen hin und her und sind nach 6 Wochen quasi aus der Krankschreibung raus und kriegen dann auch nur noch Krankentagegeld. Das ist zum Beispiel auch so ein System, ne, wo man auch darin sieht, wie wir das bewerten als Gesellschaft. Und dann macht es das natürlich schwierig für Frauen, wenn diese Räume fehlen oder für Familien, also Männer trauern genauso um ein Kind. Ich finde, das ist immer so ein bisschen, das ist auch so ein weißer Fleck ganz häufig. Da macht es das natürlich extrem schwer zu trauern, wenn ich eigentlich das Gefühl habe, eigentlich müsste ich jetzt wieder arbeiten gehen. So, ja.
Das ist fast schon so internalisiert, ne? Das ist drin.
Ja, und ich meine, das passiert so vielen, dann sollte ich doch, ne? Jetzt, ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht falsch verstanden werde. Nein, sondern jeder braucht so lange, wie er braucht. Mhm. Ja? Und das ist, glaube ich, also es gibt so dieses Schöne, wenn wir Bedürfnisse in dem Moment erfüllen, dann können sie verschwinden. Wenn wir es nicht machen, das Bedürfnis nach Trauer, nach Zeit, nach Erinnerung zu erfüllen, dann wird uns das irgendwann einholen.
Zum Bedürfnis von Zeit nach einer Geburt gehört ja auch der Rückbildungskurs, auch bei Frauen mit Fehlgeburten. Und der wird auch ganz oft nicht gesehen. Und ich glaube, um das Ganze zu verarbeiten, ist das auch ein guter Punkt. Und viele wissen nicht, dass sie das Recht dazu haben.
Genau. Egal wann das Kind auf die Welt kommt, ob in der 3. Schwangerschaftswoche oder in der 30. oder nach der 40. lebend, haben Frauen ein Recht auf Hebammenbegleitung und eine Hebammenbegleitung im Wochenbett. Also ich sage Frauen auch immer, ihr seid im Wochenbett, ja, nach so einer Geburt, und haben das Recht auf Hebammenbegleitung, haben das Recht darauf, einen Rückbildungskurs in Anspruch zu nehmen. Und wir bieten zum Beispiel auch in sowas wie Trauergruppen oder Begegnungsgruppen Räume an, in denen dann auch einfach mal Platz ist zu sagen, okay, hier kann ich jetzt über dieses Kind sprechen und es ist einfach ein Raum da und es sind Menschen da, für die das okay ist oder denen das sogar gut tut, dass sie mitkriegen, sie sind nicht alleine.
Okay. Und Eisen, du hattest vorhin auch noch angesprochen, dieses Gefühl von stark sein müssen. Welche Rolle spielen denn da zum Beispiel auch Geschwisterkinder, wenn denn die Eltern darüber nachdenken, aber ich muss doch jetzt hier stark sein und mir das nicht anmerken lassen, wenn da noch andere Kinder zum Beispiel da sind?
Ich glaube, das ist ganz oft ein Punkt. Mhm. Gerade wenn Eltern den Geschwisterkindern noch nicht von der Schwangerschaft erzählt haben, dass sie dann versuchen, das auch weiterhin vor den Geschwisterkindern geheim zu halten. Ich persönlich habe es nicht gemacht. Genau, klar, ich hatte schon auch das Bedürfnis, stark zu sein, weil bei uns auch ein Geburtstag vom Geschwisterkind anstand und Weihnachten und. Da hatte ich schon das Gefühl, ich muss jetzt stark sein und ich habe jetzt eigentlich keine Zeit. Aber wir haben das trotzdem immer mit den Geschwistern, also ich habe das mit meinen Kindern thematisiert. Die wussten Bescheid und sie haben es auf ihre Art und Weise verarbeitet und ich fand es gut so. Genau.
Ich möchte ganz kurz auf eine Sache hinweisen, nämlich, dass wir gerade stark sein und trauern in so einen Gegensatz
stehen. Stimmt,
und das finde ich,
eigentlich gehört es auch zusammen.
Irgendwie gehört es zusammen. Und es kann ja auch sein, dass ich wahnsinnig traurig bin und trotzdem für den Nachmittag des Kindergeburtstages das Thema mal kurz zur Seite schiebe, so, ja, und einen schönen Kindergeburtstag mache. Genau. Und das heißt nicht, dass ich das verstorbene Kind vergesse oder dass ich nicht mehr trauere, sondern das heißt nur, dass ich auch, ne, und dass ich es ein Stück weit priorisieren kann. Und dann gibt es Dinge, wo ich sage, es ist mir so wichtig, dass dieses Geschwisterkind trotzdem zu seinem Recht kommt, ja, so wie es mir das auch wichtig wäre, wenn das andere Geschwisterkind lebend geboren wäre, dass dieses ältere Geschwisterkind zu seinem Recht kommt. Deswegen reiße ich mich jetzt mal zusammen und mache irgendwie was, auch wenn mir nicht 100% danach ist. Und umgekehrt aber auch zu wissen, das kann nicht den ganzen Alltag sein. Also das kann ich nicht morgens im Beruf machen und dann nachmittags gegenüber den Schwiegereltern das verschweigen und dann auch noch, ne, sozusagen gute Miene zum bösen Spiel zu machen, wenn wir am Wochenende zur Taufe bei der Cousine eingeladen sind, sondern ich muss das sehr bewusst dosieren und muss ein Gefühl dafür haben, was tut mir gut und was brauche ich gerade. Und dann kann man erleben, dass sich Trauer verändert. Ich glaube nicht, dass es weniger wird. Ich weiß nicht, wie du es erlebst, aber es wird sozusagen, kriegt eine andere Farbe oder eine andere Intensität oder sowas, sodass man dann auch sagen kann, okay, es ist nicht mehr so ein Mega-Widerspruch, irgendwie gemeinsam zu feiern.
Nee, absolut nicht. Also
beide hat thematisiert, also was brauchen Eltern? Also manchmal ist Zeit, manchmal ist Mitgefühl. Also was würdet ihr anderen Eltern, die gerade ein Kind verloren haben, fehlen?
Also das, ich stotter jetzt so ein bisschen rum, weil ich das ganz, ganz schwierig finde, so pauschale Antworten zu geben, weil das natürlich total davon abhängig ist, in welcher Situation sind die, was, ne, so, deswegen machen wir ganz viel in individueller Einzelberatung, um immer zu gucken, was passt. Wenn ich so ganz pauschal eine Empfehlung aussprechen würde, so in die Welt, nicht nur an Eltern, die das betrifft, sondern auch an Familienangehörige, an Ärzte, an Pflegepersonen, wäre immer der Punkt, dass ich sagen würde, Zeit. Ja. Nehmt euch Zeit. Das ist eine Botschaft, also wenn die Botschaft kommt, so in so einer Schwangerschaftsvorsorge, die total Routine ist, irgendwas stimmt da nicht oder tut mir leid, das Herz schlägt nicht mehr, ist an vielen Stellen häufig die Routine so, dass es dann in so einen medizinischen Ablauf kommt, weil das muss man auch sagen, für MedizinerInnen gehört das zum Alltag, das ist ein trauriger Teil ihres Alltags, aber tatsächlich sehr, sehr regelmäßig passiert es einfach, weil das jede dritte Frau betrifft, jede vierte Schwangerschaft plus minus, also die Zahlen sind sehr ungenau, weil die Dunkelziffer so groß ist. Für die gehört das total zum Alltag, für die Familien ist es eine totale Ausnahmesituation, da kommen zwei sehr krasse Welten aufeinander und das führt dazu, dass die Medizin so eine ganz gute Routine darin hat. in die sie dann Eltern auch schnell mit rein, in Pränataldiagnostik oder Beendigung der Schwangerschaft, wenn das Kind nicht mehr lebt. Und ich würde immer sagen, stopp, halt, einmal anhalten. Es gibt nur in den allergrößten Ausnahmefällen medizinische Indikatoren, schnell zu handeln. Die gibt es manchmal, das kriegen aber Frauen in der Regel mit, dann kriegen die Fieber oder Unterleibsschmerzen, geht es nicht gut. Aber wenn sozusagen medizinisch, und das ist in den meisten Fällen so, nichts dagegen spricht, kann man sich auch erstmal Zeit nehmen und nach Hause gehen und durchatmen und sagen, und jetzt? So. Und dann gucken, wie geht's weiter? Und dann kommen wir nämlich an den Punkt, mit dieser Zeit können Eltern dann eigene Entscheidungen treffen. Und die können sein, was ziehe ich meinem Kind an? Die können sein, in welche Klinik gehe ich, um die Schwangerschaft zu beenden? Die können aber auch sein, am Wochenende ist noch die Hochzeit von meiner Schwester, da möchte ich jetzt gerne noch hingehen und beenden mit dem möglicherweise auch toten Kind im Bauch. Und wir wieder das Thema Erinnerung schaffen. Ja? Dann habe ich nämlich Fotos von mir auf dieser Hochzeit und weiß, da ist das Kind noch dabei. Also sich diese Zeit zu nehmen, und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Schlüssel, dass Eltern in die Lage versetzt werden, eigene Entscheidungen zu treffen, weil wir aus der Traumaarbeit wissen, es geht ganz viel dazu, dass wir unsere eigenen Geschichten erzählen, und je mehr wir in diesen Geschichten selber entscheiden, und es kann sein, was kriegt dieses Kind an, in welche Klinik gehe ich und so weiter, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich diese Erfahrung gut verarbeiten kann und da später nicht nochmal drüber stolper.
Schlagwort Selbstbestimmung, ne?
Ja.
Wichtig ist, glaube ich, dann auch, dass sie sich Begleitung suchen und drüber sprechen und es nicht in sich hineinfressen, weil das eben dann auch ganz viel helfen kann und eben auch einfach Unterstützung ist.
Genau, und die Begleitung kann ganz unterschiedlich aussehen. Das kann eine gute Freundin sein, die das vor 3 Jahren auch schon mal erlebt hat. Das kann eben jemand von der Initiative Pusteblume sein. Das kann die Hebamme sein, die ich schon habe. Das kann aber auch meine Mutter, Großmutter, Großtante sein. Da muss jeder für sich, ne, wieder selber Entscheidungen treffen, jeder für sich gucken, wer passt da für mich und wer ist da gut.
Wir danken euch jetzt erstmal ganz herzlich bis dahin und würden noch einen Song spielen und dann direkt wieder zurückkehren. Und zwar gibt es jetzt der Winter Bear von Kobe Grant. Und bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder zurück bei der Wüstenwelle im Interview mit Lisa und Aysun. Und wollten jetzt nochmal den Bogen schlagen zur Initiative und zu euren Inhalten und wie denn da gerade der Stand bei euch ist. Direkt das Wort an dich, wenn du da einsteigen magst.
Ja, wir sind eine Initiative in Gründung. Das heißt, wir haben die juristischen Hürden noch nicht alle genommen. Das liegt auch daran, dass wir keinen e.V. gründen, sondern ein gemeinnütziges Unternehmen. Das funktioniert für diejenigen, die dann spenden wollen, sehr ähnlich. Das kann man dann die Spenden von der Steuer absetzen, wenn wir einmal gegründet und anerkannt sind vom Finanzamt. Aber wir hoffen dadurch, eine Struktur hinzukriegen, die weniger auf ehrenamtlicher Selbsthilfe fußt, was ich in dem Bereich natürlich auch total wichtig finde und nicht schmälern will. Aber ich finde das Thema so wichtig und so zentral, dass es professionelle Strukturen braucht. Und gleichzeitig glaube ich, dass die Kirchen, die beim Thema Schwangerschaftsberatung bisher sehr engagiert sind, dass die nächsten 10, 15 Jahre schlicht und ergreifend nicht mehr werden finanzieren können. Mhm. Und wir als Gesellschaft oder Zivilgesellschaft gucken müssen, wie kriegen wir solch zentrale Themen der sozialen Beratung oder psychosozialen Beratung in Strukturen rein, die sich selber tragen. Und das ist quasi die Idee dahinter, hinter einer Unternehmensgründung. Uns ist ganz wichtig, dass die Beratung in der Akutsituation für Familien kostenlos ist und dass auch alle Angebote darüber hinaus, sowas wie Gruppenangebote, Begleitungsangebote, Begegnungskreise, so strukturiert sind von den Finanzen, dass quasi der ökonomische Hintergrund kein Hindernis ist, daran teilzunehmen. Gleichzeitig möchten wir, dass die ausgebildeten Fachkräfte, die bei uns arbeiten, also bei uns in der Beratung, arbeiten nur Menschen, die eine Ausbildung in diese Richtung haben und zum Beispiel auch mit den juristischen Details vertraut sind, die dieses Thema mit sich bringt, dass die fair bezahlt werden und faire Arbeitsbedingungen haben. Das sind so die beiden Punkte. Ich finde, das ist ein Thema, das kann man nicht so nebenher im Feierabend noch gut mitbearbeiten, sondern da braucht man irgendwie die Freiheit, dass man in seinem anderen Job ein bisschen reduzieren kann, dass man dafür eine Zeit hat und das eben auch fair entlohnt bekommt, diese Arbeit. Und wir sind gerade in Gründung, wer uns unterstützen möchte. Wir haben eine Crowdfunding-Kampagne für Impulskapital, nennen wir das, weil in so eine Gründung, wir brauchen Rechtsberatung, wir werden Notarkosten haben, wir werden Geld brauchen, um so erste Kampagnen oder Flyer und Postkarten zu finanzieren. Wer uns da unterstützen mag, der darf bei unserer Crowdfunding-Kampagne mitmachen. Das sind im Moment formal noch Geldgeschenke, noch keine Spenden, weil wir eben noch nicht fertig gegründet sind. Ich hoffe, dass wir so in 6 bis 8 Wochen die Gründung hinter uns haben und man dann auch spenden kann, die man von der Steuer absetzen kann. Diese Informationen dazu findet ihr auf unserer Website www.initiative-pusteblume.de und unter dem gleichen Namen findet ihr uns auch auf Facebook und Instagram und da die Links zur Crowdfunding-Kampagne bei Better Place. Und dann ist unser Ziel, dass wir eine Beratung, Begleitung und Begegnung für Familien bieten. Das heißt Beratung in der Akutsituation. Das sind Beratungen, die stattfinden, wenn eben dieser Arztbefund da ist, es ist nicht alles in Ordnung, so wie geht's weiter? Das ist für viele Familien, passt es total, wenn das einmal ist und dann finden die ganz gut ihren Weg. Es gibt Familien, die wünschen sich eine längerfristige Begleitung, die wünschen sich eine Unterstützung zum Beispiel bei der Gestaltung von einer Gedenkfeier oder von einer Trauerfeier. Die brauchen möglicherweise auch im Trauerprozess nochmal ein bisschen Unterstützung. Das würden wir eben auch bieten oder auch eine Begleitung bei Folgeschwangerschaften. Auch das ist ein total spannendes Thema. Kinder, die dann eben auf die toten Kinder folgen oder die Schwangerschaften, die darauf folgen, sind häufig sehr besonders und mit besonderen Ängsten belegt. Und dann wollen wir Begegnungsräume schaffen für Familien, die trauern, die sich erinnern, die einfach zusammenkommen möchten mit Menschen, die Ähnliches erlebt haben und ihre Erfahrungen austauschen möchten.
Und wenn man euch jetzt direkt kontaktieren möchte, geht das am besten über eure Webseite. Da findet man die gesamten Kontaktdaten.
Da findet man die Kontaktdaten. Im Moment ist das eine Mailadresse. Was natürlich auch geht, ist einfach eine Direct Message auf Instagram. Da erreicht ihr uns relativ zuverlässig. Und dann können wir gemeinsam gucken, wie wir unterstützen können oder was ihr braucht.
Ja. Wir haben im Vorfeld der Recherche uns natürlich die Webseite angeschaut und ich fand das sehr übersichtlich, welche Einträge ihr auch hattet, eingeteilt in die verschiedenen Schwangerschaftswochen, die verschiedenen Bereiche, weil da ja nochmal auch andere rechtlichen Linien oder Rahmenbedingungen bestehen. Und ja, ich mir vorstellen kann, ganz viele werdende Eltern sich damit überhaupt noch nicht auseinandergesetzt haben oder gar nicht darüber Bescheid wissen. Und dass ihr da auch ein bisschen darüber aufklärt, welche Ressourcen bestehen, welche Möglichkeiten es gibt. Möchtest du vielleicht dazu noch etwas sagen?
Ja, das ist, glaube ich, für unsere Arbeit total entscheidend, dass wir erstmal auch Informationen vermitteln. Mhm. Also was sind denn die Rechte oder auch die Pflichten als Eltern? Da sind wir im Bereich des Bestattungsrechts, das in Deutschland sehr komplex geregelt ist, weil es jeweils Länderrecht ist und je nach Bundesland anders. Und dann eben spezielle Regelungen, ab wann ist das eigentlich eine Totgeburt, bis wann ist das eine Fehlgeburt, was bedeutet das eine, was bedeutet das andere. Das hat in Baden-Württemberg was mit der Bestattungspflicht zu tun. Also ganz grob kann man sagen, wenn ein Kind, das geboren wird, keine Lebenszeichen mehr hat und schwerer als 500 Gramm wiegt oder nach der 24. Schwangerschaftswoche, das heißt 23 plus 0, geboren wird, dann ist es eine Totgeburt und es gibt für die Eltern eine Bestattungspflicht. Wenn es vorher geboren wird, dann ist es eine Fehlgeburt. Ich würde immer sagen, es sind immer stille Geburten. Und diese Fehlgeburten sind rechtlich so geregelt, dass die Eltern ein Bestattungsrecht haben, auf das sie auch durch die Kliniken oder die Geburtsinstitutionen, in denen sie gebären, hingewiesen werden müssen. Dieses Bestattungsrecht aber eben nicht ausüben müssen. Das heißt, die Eltern können ihr Kind selber bestatten. Sie müssen das aber nicht, wenn sie das nicht machen werden, die Kinder in einer Sammelbestattung beigesetzt, die jeweils von den Kliniken organisiert wird. Und zum Beispiel auch auf sowas weisen wir hin auf unseren Social-Media-Kanälen. Da sind alle Eltern eingeladen, die in dem halben Jahr vorher ihr Kind geboren haben, aber auch alle anderen Eltern, die möglicherweise schon vor Jahren ein Kind verabschiedet haben und da keinen Platz zum Trauern hatten, auch die sind herzlich eingeladen, auf diesen Beisetzungen einfach nochmal dabei zu sein und einen Raum zu haben, mit anderen gemeinsam an ihr Kind zu denken, um ihr Kind zu trauern. Wir beteiligen uns zum Beispiel bei der Klinik in Tübingen an dieser Feier auch als Initiative, kommunizieren mit, sorgen dafür, dass das sozusagen bekannt wird, die Termine bekannt werden. Also es lohnt sich, uns auf Instagram zu folgen. Da sind dann solche Termine, findet ihr dort.
Ein weiterer Eintrag, der mir auch sehr gefallen hat oder der mich zum Nachdenken angeregt hat, war die Thematisierung des Begriffs Sternenkind oder wie wir über die Kinder, die wir verloren haben, sprechen. Und ich bin Sprachwissenschaftlerin, deswegen interessiert mich das besonders. Die Bezeichnung, die wir finden, die Sprache, welche Worte wählen wir, um dieses Thema zu behandeln oder dafür zu sensibilisieren. Und vielleicht wollt ihr auch dazu noch was sagen.
Also ich finde die Begrifflichkeiten teilweise nicht schön. Mhm. Also oder fühlt sich auch ganz oft falsch an. Gerade wenn man klinisch von Abort spricht oder Fehlgeburt oder Totgeburt. Es hat sich für mich irgendwie jedes Mal anders angefühlt, weil es trotzdem einfach ein Kind war. Und also ich hatte eine Fehlgeburt im 6. Monat, aber für mich hat sich's angefühlt wie eine Totgeburt eigentlich. Also es ist einfach ein totes Kind gewesen. Und da diese Begrifflichkeiten, mit denen man dann die ganze Zeit konfrontiert wird, da finde ich einfach die Bezeichnung Sternenkind viel schöner und auch einfacher anzunehmen, das eigene Kind dann.
Ja, da stimme ich dir total zu. Das ist, dieser Begriff Sternenkind hat sich jetzt so ein bisschen etabliert. Ich finde ihn gleichzeitig auch schwierig. Also ich finde es auch aus einer sprachwissenschaftlichen Sicht toll. Wir haben plötzlich einen Begriff, mit dem wir sprechen können. Aber Sternenkind macht da etwas irgendwie so süß und klein und so, was erstmal ein totes Kind ist.
In dieser drastischen
Erscheinungsform. Und das muss man auch einfach mal so sagen. Ja? Das sind ganz viele Eltern sprechen dann von meine Sternchen und so. Wo ich sage, auch wenn wir zum Beispiel in der Außenwelt klar machen wollen, was gerade bei diesen Familien ist, ja, und wir sprechen immer von dem süßen kleinen Sternchen oder Kind, das zu den Sternen gereist ist oder so, verniedlichen wir etwas und könnten einfach sagen, Moment, das ist irgendwie ein totes Kind. So, ja. Plötzlich wird eine Trauer oder eine Relevanz für Trauer ganz anders. Und ich bin so, dass ich sage, naja, eigentlich müssen es doch die Eltern entscheiden. Und wenn
was ihnen hilft
und wie sie ihr Kind bezeichnen. Wenn ich Eltern frage, welchen Namen hat euer Kind oder wie habt ihr bisher über euer Kind gesprochen, dann sagen die Eltern in der Regel nicht, naja, das war unser Sternchen, sondern dann sagen die sowas wie, das war das Gummibärchen oder das war die kleine Schildkröte oder das war das Lego-Männchen oder das war das Würmchen oder was auch immer. Ja? Und dann nutze ich diese Begriffe, um mit Eltern über ihr Kind ins Gespräch zu kommen. Ich finde diesen Begriff Sterneneltern insofern nützlich, als dass er eine Gruppe markiert, die sich wiederfindet und wo man zum Beispiel auch im Netz gucken kann, würde mich aber eben immer wieder stark machen, dazu zu sagen, lass doch die Eltern entscheiden, wie sie über ihre Kinder sprechen, ob das ihre Engelchen sind. Ne? Sterne impliziert auch immer wieder dieses, naja, das ist jetzt eben im Himmel, beim lieben Gott. Ja? Also es müssen ja Eltern jeweils individuell entscheiden, was ist mit diesem Kind, wo ist dieses Kind jetzt? Das kann ich nicht tun. Und das geht so ein bisschen in die Richtung, wir haben gesagt, wir wollen kultursensibel und radikal ergebnisoffen beraten. Das heißt, wie Eltern über ihr Kind sprechen, das muss bei denen, der Ball liegt bei denen und ist dann auch wieder so ein Stück weit Selbstbestimmung. Genau.
Absolut, also der Fokus auf, was tut den Angehörigen, den Eltern gut und wie können sie da am besten damit umgehen und das dann ganz bei ihnen selbst liegt, anstatt dass man diesen Fremdbegriff so aufdrängt.
Genau, und gleichzeitig sagen, eben ihr findet unter dem Stichwort Sterneneltern eine Gruppe, die sich mit euch sozusagen, mit denen ihr euch solidarisieren könnt, auch ein Stück weit.
Ich finde ganz besonders, dass die Erfahrung, jeder Person lebt diese Erlebnis ein bisschen anders. Die bietet die einzelne Beratung, also, oder das ist eine Gruppeberatung. Wie können sich Leute, die Eltern, das vorstellen?
Das ist total individuell, was wir anbieten. Und ist immer nur davon geprägt, was brauchen die Eltern. Und gerade ganz am Anfang geht es darum, dass Eltern häufig sagen, naja, jetzt müssen wir irgendwie erstmal einen Weg finden und das ist ganz individuell, da machen wir eine Einzelberatung. Ganz häufig stellen wir aber auch fest, dass Eltern genau so eine Gruppe gut tut. Zum Beispiel einfach ein Austausch. Oder was wir jetzt im Spätsommer, im Herbst anfangen werden, ist eine Gruppe, die heißt Bewegte Bäuche. Das ist eine Walking-Gruppe für Frauen nach einer pränatalen Diagnose. Das ist eine Gruppe von Frauen, die sich ganz häufig in einer ganz großen Einsamkeit befindet, weil die wissen, irgendwas stimmt mit meinem Kind nicht. Bis man einen gesicherten pränatalen Befund hat, dauert das häufig viele Wochen. Und in der Zeit sind die in so einem Schwebezustand. Also zum Schwangerschaftssport, in ihre Schwangerschaftssportgruppe können die nicht mehr gehen, weil irgendwie... Also, kann ich total nachvollziehen, ja, dass gesunde Frauen mit dicken Bäuchen um mich herum dann nicht die richtige Situation sind. Und gleichzeitig ist so ganz groß die Frage, wie geht's weiter? Und mit dieser Gruppe Bewegte Bäuche wollen wir zum Beispiel einen Raum schaffen für diese Frauen und zu sagen, okay, ihr seid auch in dieser Zeit nicht allein und das kann sich morgen oder nächste Woche alles ändern, aber auch jetzt tut es euch gut, rauszugehen, in der Natur spazieren zu gehen, euch zu bewegen und mit anderen im Austausch zu sein. Und dann ist immer die Frage ganz individuell, was wünschen sich die Menschen, was tut ihnen gut, was brauchen die?
Arbeitet ihr da auch mit den Partnerinnen oder Partnern zusammen?
Ganz häufig sind es Eltern, die kommen. Zu zweit.
Als Paar.
Als Paar, ja. Und wir haben aber auch in dem Gründungsteam jetzt unserer Initiative, ist einerseits eine Hebamme, die tatsächlich in Richtung 60 geht, also quasi eine Generation über uns ist, die wir hier sitzen, weil ich finde, dass auch dieser generative Blick ein ganz großer Gewinn ist. Zum Beispiel gibt es viele Frauen, die vor Jahren, Jahrzehnten eine stille Geburt erlebt haben und bis heute nicht drüber gesprochen haben. Und auch für die starten wir im Herbst ein Angebot. Aber es gibt natürlich auch immer die Väter. Und da bin ich sehr froh, dass wir mit dem Lukas einen Vater mit bei uns im Team haben, der einerseits selber auch das erlebt hat, dass Kinder die Schwangerschaft nicht überlebt haben und andererseits auch als Berater mit einer Beraterausbildung aus der Väterarbeit kommt. Das heißt, der diese Perspektive auch nochmal nimmt. Denn für Väter, also wir haben gerade schon gesprochen, wie schwierig das ist für Mutter, für Mütter mit dieser Krankschreibung. Für Väter ist das ja nochmal schwieriger, weil die haben ja also tatsächlich körperlich, ja, gibt es da keinen Grund. Aber natürlich trauern die auch. Und auch da erlebt Lukas immer wieder in Gesprächen, was das für Räume eröffnet, wenn das plötzlich thematisiert werden kann, wenn man plötzlich von dem wahnsinnig geliebten Kind, aber das eben in der Mitte der Schwangerschaft verstorben ist, sprechen kann. Und deswegen spielt bei uns immer das ganze System eine Rolle. Also auch wenn zum Beispiel KollegInnen kommen würden und sagen, wir haben keine Ahnung, wie wir jetzt sprechen sollen, ja? würden wir jetzt nicht quasi sagen, geht uns nichts an, sondern würden wir gemeinsam gucken, okay, wie kann man das in einem Kollegium thematisieren? Natürlich die Großelterngeneration, aber auch andere Familienangehörige. Und da sind wir wieder bei dem Thema, ne? Wir müssen das als Gesellschaft gemeinsam tragen.
Richtig. Und was du gerade auch meintest, gerade auch die Väter oder allgemein diese Frage, wir brauchen in Deutschland immer ein attestiertes körperliches Gebrechen sozusagen oder der Körper muss nachweisbar krank sein medizinisch, dass wir uns den Raum nehmen oder uns das zugestehen, aber auch mal zu sagen, ja, aber die mentale Gesundheit sowie die seelische, also das Herz schmerzt, das ist auch Grund genug sozusagen, also dieses, dass wir da vielleicht ein bisschen umdenken.
Auch das ist natürlich, ne, also psychische Erkrankungen, da könnte man jetzt die nächste Stunde aufmachen, ist ja auch, und das Tabu da drumherum ist auch so ein Thema. Und auch die Frage da wieder nach Stärke und Schwäche. Wie stark muss ich eigentlich als Vater sein in so einer Situation? Oder was heißt Stärke in so einer Situation? Heißt es nicht möglicherweise auch, mich einfach mal 3 Tage neben meine weinende Frau zu legen und das mit auszuhalten? Ja? Da sind wir eben als Gesellschaft, ne, dieses Thema triggert so viele Punkte an, wo wir, glaube ich, als Gesellschaft gerade ganz extrem wachsen und wo ein totales Wachstumspotenzial ist, da ist, Denn unterm Strich, also all diese Themen, Tod und Trauer, tote Kinder und so weiter, wenn wir anfangen, uns damit zu beschäftigen, die Tarnkappe davon runterzunehmen, dann erleben wir ganz, ganz tolle Begegnungen. Dann erleben wir plötzlich Situationen, in denen uns unsere Großmütter etwas erzählen oder Großtanten etwas erzählen, von denen wir nie wussten, aber wo wir plötzlich wissen, warum macht es die immer so traurig, wenn XY passiert. Mhm. Und dann, das wirft nochmal ein anderes Licht oder eine andere Farbe auch auf unser eigenes Leben, weil wir uns ja natürlich klar machen, auch wir haben ein schlagendes Herz in uns und das bedeutet, irgendwann wird das aufhören zu schlagen. Mhm. Ja? Und sich darüber klar zu sein, macht dann möglich, nochmal Prioritäten anders zu setzen oder einfach ein bisschen anders genießen zu können, dass ich heute Mittag in der Sonne sitzen darf, dass ich mit lebenden Kindern umgeben bin, dass ich was auch immer mir Gutes widerfährt. Also das ist sozusagen die andere Seite und das erlebe ich ganz häufig in der Beratung. Ich habe so, dass so Freundinnen sagen, oh, sowas könnte ich nicht, so ein trauriges Thema immer.
Das kommt häufig als Reaktion,
genau,
oder?
Genau, ja. Wenn ich darüber erzähle, womit ich mich so beschäftige. Und dann sage ich, ganz viel Liebe. Also wirklich ganz viel Liebe, ganz viel schöne Situationen. Wenn es gut läuft, genau, Mitgefühl, wenn es gut läuft, auch tatsächlich lustige Sachen. Das darf man also nicht sagen, aber so ein Zeichen, auch dass ich so sehe, Eltern sind auf einem guten Weg, wenn die plötzlich so, es ist was total Absurdes passiert. Das müssen wir dir einmal erzählen, was so lustig ist, ja? In einer Begegnung mit einem Bestatter oder mit einer Hebamme oder mit einem Nachbarn oder was auch immer.
Das ist das Leben.
Es ist das Leben. Und es ist das Leben in seiner totalen Bandbreite. Und damit sind auch diese Kinder ein ganz großes Geschenk. Wenn wir sie sichtbar machen, wenn wir irgendwie aktiv mit ihnen umgehen, so wie alle Kinder ein riesiges Geschenk sind. Und ich habe zwei Kinder an meiner Hand, von denen lerne ich jeden Tag wahnsinnig viel. Und von dem Kind, das im Friedwald lebt, habe ich sehr viel gelernt und lerne jetzt im Verlauf der vielen Gespräche und so weiter ständig neu dazu.
Was mir noch ein Anliegen war, ist zu erwähnen, dass das nicht nur um diesen fiesen Begriff zu Betroffene etwas angeht, sondern dass wir uns auch sensibilisieren sollten als Mensch einfach. Also Bücher darüber lesen, in diese Radiosendung hören, sich damit auseinandersetzen und weiter dafür zu sorgen, dass wir uns für dieses Thema sensibilisieren und da auch gesünder damit umgehen. Habt ihr da vielleicht irgendwelche Empfehlungen, die euch spontan einfallen? Bücher, die ihr mal gelesen habt oder?
Also wenn man sich da weiter beschäftigen will, ein erster Impuls könnte der Blog auf unserer Website sein, auf dem wir tatsächlich auch Buchempfehlungen geben, nicht nur über das Thema tote Kinder in der Schwangerschaft oder pränatale Diagnose, sondern auch grundsätzlich über das Thema Tod und Leben. Ein Buch, das ich persönlich total toll finde, heißt Das Leben und ich, das quasi zeigt, dass der Tod ständig neben uns steht und genau uns ständig begleitet. Und dann gibt es, wenn man anfängt zu googeln, ist das wirklich ein Fundus tatsächlich an sehr vielen, sehr unterschiedlichen Informationen. Ich würde gerade Eltern, die in einer herausfordernden Situation sind, empfehlen, sich auf einschlägige Websites von einschlägigen Initiativen zu berufen und nicht oder mit großer Vorsicht nur Elternforen zu lesen, weil sich da häufig Sorgen und Ängste sozusagen aufschaukeln und gerade so im Zusammenhang mit pränataler Diagnose kann man ganz häufig nicht sagen, dann liest man sieben Sachen und ist sich sicher, mein Kind hat dies oder jenes, sondern da tatsächlich gut zu gucken, wo landet man und dann zum Beispiel auch eine Website wie die Website der Initiative Weitertragen, die sich dafür einsetzt, dass das Aufrechterhalten einer Schwangerschaft nach einer pränatalen Diagnose genauso eine Alternative ist wie der Schwangerschaftsabbruch. Es hat tolle Informationen und dann kann man sich so durchs Netz suchen.
Mhm. Wunderbar. Dann an dieser Stelle möchten wir uns ganz, ganz, ganz herzlich bedanken.
Mhm. Wir haben noch 2 Minuten und ich würde mal fragen, für den Eltern, das vielleicht das Erleben haben und sich trauen, sich jetzt nach dieser Sendung vorbeizuschauen. Was ist die Möglichkeit, es gibt so eine Veranstaltung in die nächsten Tage oder sollten die einfach vorbeikommen?
Wir haben noch keine Räume, deswegen ist Vorbeikommen schwierig. Okay. Tatsächlich eine E-Mail schreiben, einmal nachgucken auf www.initiative-pusteblume.de, uns auf Instagram zu kontaktieren Und dann gucken wir, was braucht ihr, was ist eine nützliche Unterstützung. Wir machen auch immer wieder auf Veranstaltungen aufmerksam, die hier in der Region passieren. Zum Beispiel jeden ersten Dienstag im Monat trifft sich ein Elternstammtisch hier in Tübingen zu diesem Thema. Und so wird es hoffentlich auch weitere Elternstammtische in der Region geben. Mhm. Wer Lust hat, sich zu vernetzen, jederzeit einfach melden. Wie gesagt, wir stehen in den Startlöchern gerade und freuen uns über jeden, der sich mit uns verbündet und auf welche Art und Weise auch immer einen Beitrag dazu leisten möchte.
Herzlichen Dank, dass ihr diese Arbeit macht und wir wünschen euch auf dem weiteren Weg nur das Beste. Danke, dass ihr beide da wart und mit uns darüber gesprochen habt.
Und vielen Dank, dass ihr auch die Geschichte teilt. Das ist sehr wichtig und wir sind sehr dankbar dafür. Dankeschön.
Sehr gerne.
Herzlichen Dank. Jetzt kommt zum Abschluss noch ein Song von Halsey mit dem Namen More. Und ihr hört uns das nächste Mal wieder am Montag um 10.
Tschüss.
Und noch kurz, das war Vivis letzte Sendung. Und ja. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht mit dir.
Dankeschön. Mit dir auch.
Tschüss von unserer Seite.
Ciao.
Tschüss.